SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Ich bin Bernhard Seiler. Guten Morgen. Der Brückeneinsturz in Dresden hat uns alle gestern überrascht. Dann wurde natürlich gleich gefragt, wie es um die anderen Brücken in Deutschland steht. Und jetzt kommen Rufe nach einer Sanierungs- und Investitionsoffensive der Politik dazu. Noch wird die Ursache in Dresden untersucht, aber möglicherweise war die Wartung der Carola-Brücke in der Vergangenheit mangelhaft. Pascal Küpper berichtet.
Die Sanierung von Brücken müsse oberste Priorität haben, heißt es vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Das sei eine gesellschaftliche Verpflichtung. Hauptgeschäftsführer Müller hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, man könne von großem Glück sprechen, dass niemand zu Schaden kam. Ähnlich äußert sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund im Gespräch mit der Funke Mediengruppe. Hauptgeschäftsführer Berghegger sagt, von 60.000 Brücken in kommunaler Hand sei die Hälfte in keinem guten Zustand. Die Carola-Brücke aus dem Jahr 1971 war in der Nacht zum Mittwoch teilweise in die Elbe gestürzt. Möglicherweise war Korrosion verantwortlich.
In der Diskussion um Zurückweisungen an den Grenzen hat der baden-württembergische FDP-Fraktionschef Rülke die Ampelkoalition im Bund in Frage gestellt. Die FDP-Landtagsfraktion hat auf ihrer Klausursitzung in Bad Teinach ein Forderungspapier zur Migrationspolitik beschlossen. Knut Bauer.
Die Zweckentfremdung des Asylrechts müsse verhindert und der fortgesetzte Rechtsmissbrauch beendet werden. Unberechtigte Flüchtlinge müssten schon an den Grenzen aufgehalten und zurückgewiesen werden, so Rülke gegenüber dem SWR. Das Thema müsse auf Bundesebene zeitnah durchgesetzt werden, auch wenn es zur Schicksalsfrage der Bundesregierung werde, betont der FDP-Fraktionschef. Er fordert neben Kontrollen an allen EU-Binnengrenzen eine Änderung des Asylrechts, um Zurückweisungen rechtssicher zu ermöglichen. SPD-Generalsekretär Binder reagiert mit scharfer Kritik. Rülke tauge nicht zum verlässlichen Regierungspartner. Er sollte sich vielmehr von seinem Parteifreund, FDP-Bundesjustizminister Buschmann, über Zurückweisungen aufklären lassen.
Der Mann, der vergangene Woche mit einer Machete in die Polizeistation in Linz am Rhein im Kreis Neuwied eindringen wollte, ist der Polizei bekannt gewesen. Das bestätigte der Chef des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes Mario Germano dem SWR. Oliver Böhm berichtet.
Im Gespräch mit zur Sache Rheinland-Pfalz sagte Germano weiter, dass der Mann der Polizei aber nicht wegen möglicher islamistischer Taten aufgefallen sei. Mehr könne er wegen der laufenden Ermittlungen nicht dazu sagen. Der Mann kommt nach bisherigen Erkenntnissen aus Albanien. Wo er gelebt hat, wann er nach Deutschland gekommen ist und welchen Aufenthaltsstatus der Mann hat, teilten bislang weder Polizei noch Staatsanwaltschaft mit. LKA-Chef Germano begründete dies unter anderem mit den laufenden Ermittlungen, auch hinsichtlich des Motivs. Der Mann soll vergangenen Freitag versucht haben, in die Polizeistation Linz einzudringen und gedroht haben, Beamte zu töten. Dabei soll er Allahu Akbar, Gott ist groß, gerufen haben. Der Mann sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Es wird geprüft, ob er schuldfähig ist.
Die Außenminister Großbritanniens und der USA, Lammy und Blinken, waren gestern in der Ukraine. Und sie nehmen erneut die Forderung mit nach Hause, die gelieferten Langstreckenwaffen freizugeben für Angriffe auf russisches Gebiet. Andrea Beer berichtet aus Kiew.
Er werde US-Präsident Joe Biden darüber informieren, was er gehört habe. Das sagte der amerikanische Außenminister Antony Blinken am Mittwochabend in Kiew. Bei seinen Gesprächen sei es unter anderem um den Einsatz von Langstreckenwaffen in der Russischen Föderation gegangen. Diese Diskussion wolle er nach Washington zurückbringen. Eskalation sei ein Faktor, den die USA berücksichtigen würden, aber nicht der entscheidende, betonte Blinken bei einer Pressekonferenz, an der auch der britische Außenminister David Lammy und Kiews neuer Außenminister Andriy Sibicha teilnahmen. Dieser sagte, Angst vor einer Eskalation habe vor jeder grundsätzlichen Entscheidung gestanden über die Lieferung neuer Waffentypen oder Waffen neuer Qualität. Der ukrainische Einmarsch in die russische Grenzregion Kursk habe diese Angst überwunden, so Sibicha sinngemäß.
In den USA gilt gerade, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Weil die Bilder von der Erstürmung des Kapitols in Washington noch sehr präsent sind, wurden die Sicherheitsmaßnahmen für die Kongresssitzung am 6. Januar im kommenden Jahr schon jetzt erhöht. Dann soll das offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahl bekannt gegeben werden. Isabel Karas berichtet.
Das US-Heimatschutzministerium habe die Kongresssitzung zu einem nationalen Sondersicherheitsereignis erklärt. Das teilte der Secret Service mit. Mit dieser Einstufung geht eine Reihe von verschärften Sicherheitsmaßnahmen einher. Diese sollen verhindern, dass es nochmal zu gewaltsamen Ausschreitungen wie dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 kommt. Genau wie an diesem Datum kommen die US-Kongressmitglieder auch am 6. Januar 2025 wieder zusammen, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl zu bestätigen. Der Secret Service könne bei seiner Sicherheitsplanung für diese Sitzung dank der neuen Einstufung auf zusätzliche Ressourcen zurückgreifen. Dies sei in verschiedenen Untersuchungsberichten zum Sturm auf das Kapitol empfohlen worden und auch die Bürgermeisterin von Washington habe darum gebeten, heißt es von dem US-Geheimdienst. Die formelle Auszählung der Stimmen wird damit zum ersten Mal auf das gleiche Sicherheitsniveau gehoben, das unter anderem für die Amtseinführung von Präsidenten gilt.
Taylor Swift macht weiter Schlagzeilen. Gestern noch mit ihrer Ankündigung, die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu unterstützen. Jetzt als Abräumerin bei der Vergabe der MTV Video Music Awards in der Nacht. Sie hat unter anderem den Award für das beste Video gewonnen, aber auch noch ein paar andere. Trotz der ganzen Preise gibt sie sich aber mal wieder demütig.
Guys, I wanted to say, you know, waking up this morning in New York on September 11th, I've just been thinking about what happened 23 years ago, everyone who lost a loved one and everyone that we lost. And that is the most important thing about today. And everything that happens tonight falls behind that.
Taylor Swift, Pop-Ikone, gefühlt gerade überall präsent, politisch interessiert, einfühlsam und betroffen. Und ein paar MTV Music Awards hat sie auch noch bekommen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Nach einer sehr frischen Nacht bleibt's auch heute tagsüber relativ kühl. Wolken und Sonne wechseln sich ab. Einzelne Schauer gibt's im Laufe des Tages vor allem im Bergland. Am meisten regnet es in der Eifel, auf der Alb und im Schwarzwald. Auch im Südosten Baden-Württembergs wird's eher nass. In vielen anderen Regionen dagegen zeitweise sogar richtig freundlich. Wir bekommen höchstens 8 Grad in Hechingen und bis 16 Grad in Bingen am Rhein.
SWR aktuell, Hintergrund.
Heute ist wieder bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr sollen die Sirenen heulen und auch auf den Mobiltelefonen der Republik ein Probealarm losgehen. Dabei sollen auch mögliche Lücken erkannt werden, mit dem Ziel, sie dann zu schließen, um die Menschen künftig schneller und besser zu warnen, wenn wirklich eine Gefahr droht. Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal steht der Katastrophenschutz in Deutschland auf dem Prüfstand. Wie weit ist der Umbau seitdem vorangekommen? Mit dieser Frage hat sich Janine Arendt beschäftigt.
Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor 3 Jahren war für den deutschen Katastrophenschutz ein Einschnitt. Danach war klar, Probleme gab es vor allem bei der Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden. Seitdem ist viel passiert, sagt Ralf Tiesler vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Eine der wichtigsten Maßnahmen ist zum Beispiel auch die Einrichtung des gemeinsamen Kompetenzzentrums für Bevölkerungsschutz, wo insbesondere Bund und Länder eng miteinander im Vorfeld von Katastrophen sich schon abstimmen, Prognosen vielleicht dann auch entwickeln sollen für die Zukunft.
Ob das Kompetenzzentrum der richtige Weg ist, da ist Frank Roselieb eher skeptisch. Er ist Katastrophenforscher an einem Institut der Uni in Kiel und untersucht auch den Katastrophenschutz in Deutschland.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Länder überfordert sind mit dem Katastrophenschutz und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ein wirklicher Mehrwert geschaffen wird, denn noch eine koordinierende Einheit, da sind dann sehr viele Köche unterwegs, die irgendwann den Brei verderben.
Roselieb hat auch festgestellt, das Management an den Schnittstellen ist tatsächlich besser geworden. Auch positiv, im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt es mittlerweile viel mehr Mitarbeitende. Trotzdem sieht der Wissenschaftler noch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel beim Thema Datenschutz.
Da bremst leider auch die Katastrophenschützer sehr oft aus. Wir haben das gesehen bei der Tsunami-Katastrophe 2004 in Südostasien. Da hat Schweden in Hochgeschwindigkeit sogenannte Live-SMS an alle schwedischen Handys verschickt, die irgendwo um den Indischen Ozean herum per Roaming eingeloggt waren. Dadurch konnte man sehr zügig ein Lagebild erstellen. Das wäre damals wie heute in Deutschland völlig undenkbar gewesen wegen enger Datenschutzvorgaben. Und da kann Deutschland aus dem Ausland durchaus noch einiges lernen.
Das hat Deutschland auch schon vorher gemacht, wenn auch recht spät. Bevor das Cell-Broadcast-System zum Beispiel bei uns eingeführt wurde, gab es das in den USA und den Niederlanden schon seit gut 10 Jahren. Das System sorgt auch heute beim Warntag für den schrillen Ton und soll Warnungen an alle Handys im deutschen Mobilfunknetz senden und erreicht damit die meisten Menschen, um sie auf potenzielle Gefahren aufmerksam zu machen. Genauso wie Sirenen, nur gibt es die immer noch nicht flächendeckend in ganz Deutschland. Auch das war ein Wunsch nach der Flutkatastrophe 2021. Die aufzubauen ist für den Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gar nicht so leicht.
Sirenen sind nicht billig, sie sind sehr teuer und die Haushaltslage ist angespannt. Insofern muss man sich ein bisschen Zeit nehmen an der Stelle auch.
Unterstützung gibt es vom Bundesinnenministerium mit über 100 Millionen Euro für den Aufbau von Sirenen. In Niedersachsen und Bremen hat das schon funktioniert. Da erleben die neuen Sirenen heute beim Warntag den ersten Praxistest. In anderen Ländern und Kommunen stockt der Ausbau. Es gibt Lieferengpässe bei den Herstellern und die Auftragsvergabe dauere. Doch auch ohne flächendeckendes Sirenennetz hat der Warntag im letzten Jahr rund 96% der Menschen erreicht. Für den Ernstfall ist das laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zufriedenstellend.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundestag debattiert heute zum ersten Mal über das Sicherheitspaket der Bundesregierung. Die Regierung hatte es kurz nach dem Attentat in Solingen angekündigt. Einzelheiten von Eva Huber.
Im Sicherheitspaket plant die Ampel Verschärfungen, zum Beispiel für Flüchtlinge, für deren Asylantrag eigentlich ein anderes EU-Land zuständig wäre. Diese Geflüchteten sollen kein Geld, keine Sozialleistungen mehr bekommen. Nämlich dann, wenn das andere Land zugestimmt hat, den Flüchtling zurückzunehmen. Neben dem Asylrecht will die Koalition auch das Waffenrecht verschärfen und Messerverbotszonen bei Volksfesten, Märkten, Messen einführen. Und um den islamistischen Terror besser zu bekämpfen, sollen Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse bekommen. Sie sollen zum Beispiel Bilder von Islamisten aus IS-Propagandavideos mit Daten aus den sozialen Medien vergleichen können und auch KI einsetzen dürfen. CDU und CSU geht das Sicherheitspaket nicht weit genug. Es fehlten wichtige Maßnahmen wie eine Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und umfassende Zurückweisungen an den Grenzen.
Anfang des Jahres waren die Bauern in ganz Deutschland auf den Straßen. Es gab Straßenblockaden und Traktordemos in vielen Städten. Die Bauern haben gegen den Wegfall von steuerlichen Vergünstigungen und gegen bürokratische Auflagen protestiert. Heute beginnt in Oberhof in Thüringen die Agrarministerkonferenz. Wolfgang Henschel weiß, über was dann gesprochen wird.
Die Weiterentwicklung der Agrarpolitik und der Bürokratieabbau in der Branche sind ab heute zentrale Themen der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern im thüringischen Oberhof. Thüringens Ressortchefin Susanna Karawanski sagte vor der zweitägigen Konferenz, beim Bürokratieabbau seien zwar erste Erfolge erzielt worden, er bleibe aber eine Daueraufgabe. Laut Karawanski wird es in Oberhof unter anderem darum gehen, im Dünge- und Pflanzenschutzrecht die Abstandsregeln an Gewässern anzugleichen. Hier gebe es noch teils Unterschiede. Vorgaben. Zudem wollen die Agrarminister darüber reden, wie der Staat besser die Betriebe dabei unterstützen kann, klimabedingte Risiken auszugleichen. Hintergrund ist, dass die Branche vom Bund eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage fordert. Ein Landwirt dürfte dann in guten Jahren einen Teil des Gewinns in eine Rücklage stellen. In schlechten Jahren, etwa nach einer Dürre, könnte er dieses Geld verwenden, um Verluste auszugleichen.
Die Stadt Berlin macht Werbung für sich, unter anderem in Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart. Mit der Kampagne, die heute offiziell startet, will die Stadt Berlin ihr Image aufbessern sowie Menschen in die Bundeshauptstadt locken. Frieda Kümmerer.
Echte Schwaben ziehen um, steht groß auf den Plakaten, die heute in Stuttgart aufgehängt werden. In ganz Deutschland sollen verschiedene Sprüche auf die Bundeshauptstadt aufmerksam machen. In Bayern etwa, hier ziehen die Bayern die Lederhosen aus. Über 15 solcher Slogans gibt es. 1,5 Millionen Euro kostet die Kampagne von Berlin. Ein Sprecher der Stadt Stuttgart reagierte auf die Kampagne lediglich mit der Aussage, wer mit offenen Augen durch Stuttgart läuft, findet genug Gründe, nicht nach Berlin zu ziehen.
Im Kölner Stadion findet heute Nachmittag die Trauerfeier für den verstorbenen Fußballtrainer Christoph Daum statt. Zahlreiche prominente Besucher werden erwartet. Daum war am 24. August nach schwerer Krebserkrankung gestorben. Er wurde 70 Jahre alt. Markus Schmitz.
Der Beginn und die Länge der Trauerfeier sind nicht zufällig gewählt. Sie beginnt um 15.30 Uhr, die klassische Anstoßzeit eines Bundesligaspiels, und sie wird mindestens 90 Minuten dauern. Christoph Daums Heimat war der Fußballplatz, sagt eine Sprecherin des 1. FC Köln. Neben seiner Familie werden auch tausende Fans, etliche Weggefährten und Persönlichkeiten aus der Fußballszene erwartet. Während der Trauerfeier werden unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der Weltmeister von 1990 Pierre Littbarski, Ex-Manager Michael Mayer und auch der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart Alexander Werle sprechen. Aber auch Grünen-Politiker Cem Özdemir steht auf der Rednerliste. Die Kölner Band De Höhner wollen das Lied Echte Fründe spielen. Musiker aus der Türkei, wo Christoph Daum mehrere Jahre als Trainer aktiv war, werden auch dabei sein. Der 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart richten diese Trauerfeier gemeinsam aus. Es waren diese deutschen Clubs, mit denen Christoph Daum sehr erfolgreich war.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute könnte man statt Hashtag auch Warntag sagen. Denn wenn Gefahr droht, sollen Bürgerinnen und Bürger schneller und besser gewarnt werden. Eine Lehre aus der Ahrtalflut vor gut 3 Jahren. Und um das System zu testen, sollen heute am 4. bundesweiten Warntag um 11 Uhr Sirenen heulen und Handys piepsen. Und zwar gnadenlos und ohne Vorwarnung. Gedanken dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth.
Eigentlich wissen wir ja alle, dass es heute um 11 Uhr laut wird, dass alle Handys einen ekelhaft schrillen Ton von sich geben werden. Und trotzdem wird es für die meisten von uns wieder überraschend kommen und wir zucken zusammen. So war es zumindest letztes Jahr, zum Beispiel bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hatte für 11 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt und zum Start piepsten erstmal alle Handys im Saal. Sein eigenes wohl auch. Ebenso hatte der Sprecher der 11 Uhr Nachrichten von SWR aktuell vor einem Jahr ganz offensichtlich sein Handy mit im Studio. Und das hat dann in der Sendung Lärm gemacht. Auf dieses Szenario muss sich heute Bundesjustizminister Marco Buschmann einstellen. Er hält eine Rede beim Unternehmensjuristenkongress in Berlin. Und zwar um 11 Uhr, super gewählt die Zeit. Aber eigentlich ist es ja gut, wenn die Testwarnung auf Veranstaltungen crasht. Das sorgt nochmal für mehr Aufmerksamkeit und darum geht es schließlich beim Warntag.
Kurzer Blick aufs Handy. Ja, es ist auf lautlos geschaltet. Aber das wird ja um 11 Uhr auch nichts nützen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.